ARD.
Hier ist der HR3 Sonntagstalk. Guten Morgen, ihr Lieben. Ich bin Bärbel Schäfer und mein heutigen Gast, der macht mit uns Zwerchfelltraining seit mehr als 2 Jahrzehnten. Schnell, immer aufgedreht, gut gelaunt, auch mal albern, aber nie unter der Gürtellinie. Guten Morgen, Ralf Schmitz.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr.
Ja. Sonntag, stand irgendwas anderes an oder hast du auf meinen Anruf gewartet?
Ausschließlich nur, das ist der einzige Termin, den ich heute habe. Nur dieses Telefonat. Ich habe mich sehr lange darauf vorbereitet, emotional.
Ja, ja, wir haben über Techniker, wir haben über Management kommuniziert und es hat tatsächlich geklappt. Ich freue mich sehr. Und jetzt können wir dich auch sehen mit vielen anderen in dem erfolgreichen Format LOL.
Ja.
Also ja, du hast nicht nur auf meinen Anruf und auf unser Gespräch gewartet, sondern wahrscheinlich auch endlich auf diese Einladung, oder?
Ich gebe es zu. Ja, ein bisschen. Also wirklich. Ein bisschen drauf gewartet, weil mich Leute auch immer wieder drauf angesprochen haben. Ich bin ja viel auch als Bühnenkünstler unterwegs und ganz viel bei Autogrammstunden haben die Leute gefragt, wann bist du denn bei LOL? Das dürfte mich nicht fragen, müsste die anderen fragen. Ich weiß es nicht. Aber ich stünde bereit, weil ich das Format wirklich natürlich, wie alle anderen auch, nehme ich an, fantastisch und sehr lustig finde.
Und wenn du als Profi, als Comedian dann drauf schaust, siehst du das nochmal anders? Betrachtest du es anders als wir Laien dann? Worauf achtest du?
Naja, also ich gucke, also wenn die anderen spielen nicht, dann lasse ich mich wie ein Zuschauer einfach fallen und nimm das so mit, wie es ist. Aber wenn ich mich selber vielleicht sehe, wenn ich mal hin und wieder reingucke oder mal mich nötigt mitzugucken, dann bin ich wahnsinnig kritisch mit mir selbst. Also wenn ich selber drin vorkomme, dann gucke ich genau, ach, das hätte sie anders machen können und das hätte sie anders machen können. Also das ist immer schwierig. Aber ansonsten versuche ich, ein Zuschauer zu sein. Ja.
Okay, da ist dein Blick also nach wie vor kritisch, nach so vielen Jahren der Erfahrung.
Ja, natürlich, bei mir selbst immer.
Okay, ich wollte noch mal wissen, wenn du jetzt nur schaust als Zuschauer, so wie wenn wir beide zusammen mit einer Tüte Chips auf der Couch sitzen würden, würdest du noch mal etwas anders sehen oder wahrnehmen?
Ach, gute Frage, weiß ich aber nicht so genau. Also ich, wie gesagt, ich bemühe mich ja, dass ich mich fallen lasse, dass ich eben nicht mit einem professionellen Blick daran gehe, weil man sich ja dann auch manches verleidet und es vielleicht auch gar nicht so lustig wird, weil man dann irgendwie was sucht oder so. Das heißt, ich will es ja auch einfach nehmen, so wie es kommt und deswegen überlasse ich mich meistens der Situation. Wenn es natürlich Kollegen sind, mit denen man schon viel gemacht hat, wie hier bei LOL mit Otto, dann kommt noch so eine freundschaftliche Ebene noch rein. Dann guckt man dann irgendwie noch dazu, aber du meinst ja, wenn man nicht selbst dabei
genau,
ist. Also
genau,
den Fällen, ja genau, also in den Fällen, ja, da ist es tatsächlich immer eher ratsam, wenn man die Profibrille absetzt.
Absetzt, genau. Und du hast einen Cast schon verraten oder der ganze Cast besteht, ich finde, kommt mir irgendwie diesmal so voll vor. Da. Otto Walkes, Hazel Brugger, Elias Mbarek, Mirja Böß, Ralf Schmitz, bist du natürlich, Ina Müller, Michael Kessler. Ihr habt, glaube ich, auch schon zusammengearbeitet. Thorsten Sträter, Olaf Schubert und Meltem Kaptan ist dabei. Also gutes Line-up, würde ich mal sagen.
Das finde ich auch. Ich war auch sehr, sehr angenehm überrascht, muss ich sagen. Ich dachte, das ist richtig bunt diesmal. Da sind ganz viele unterschiedlichste Formen von Komik und so weiter auch dabei. Das wird bestimmt hart, habe ich gedacht vorher.
Okay, also ab ins Trainingslager, oder Ralf?
Ja, wenn es das gäbe, hätte ich da vorher gebucht. Aber das gibt es ja nicht. Es gibt ja kein Trainingslager.
Also ihr bereitet, wir sind ja alle Fans dieser Reihe. Das heißt, ihr könnt euch nicht vorbereiten, du bekommst keinen Hinweis, du kannst nichts planen. Come on.
Nein, du kannst nichts machen. Also du bereitest natürlich deine 1, 2, 3 Ideen vielleicht vor, die du da zeigen möchtest, wenn man eben in eine Nummer übergeht und so weiter, wenn man auf den Gong schlägt. Aber ansonsten natürlich gar nichts. Nein, wir wissen nichts. Das nehmen die auch alle sehr, sehr ernst. Sehr streng wird das gehandhabt, was ich super finde. Man kommt sich manchmal so ein bisschen vor wie beim FBI oder beim CIA. Ist wirklich erstaunlich beim Geheimdienst, weil wirklich man wird separiert und aufgepasst, dass keiner den anderen sieht und vorher und nachher und währenddessen und so weiter. Es war schon wirklich, wirklich spannend.
Ja, aber eigentlich erstaunlich, wenn ich ein Ticket mir für deine Show kaufe, Ralf, dann weiß ich ja, du bringst mich zum Lachen. Warum funktioniert eine Show, in der Leute, die andere sonst zum Lachen bringen, eben selber nicht lachen?
Naja, weil die Leute ja genau das meistens, viele Kollegen und Kolleginnen sind ja dabei, die genau das machen, was sie sonst auch auf der Bühne oder im Fernsehen oder im Film und so weiter machen und sind ja viele Komiker dabei eben. Und die wenden ja das an, was sie immer anwenden. Der einzige Unterschied ist nur, man hat noch das Sahnehäubchen dabei, dass man sieht, wie die anderen versuchen, nicht zu lachen. Und ich war oft soweit, dass ich dachte, ich glaube, das Beobachten der Leute, wie sie versuchen, nicht zu lachen, dass das noch lustiger ist als alle Nummern selbst.
Da musst du uns gleich verraten, ob deine Gesichtsmimik schon irgendeine einen Trick hat, damit das genau nicht passiert. Denn viele versuchen ja, Lippen zusammenzukneifen, irgendwas auf die Lippen zu beißen. Was wird deine Technik sein? Lieber Ralf Schmitz, du bist unser Gast heute im HR3 Sonntagstalk. Ich freue mich auf dich. Bis gleich. Unser heutiger Gast im HR3 Sonntagstalk hat eine unglaublich ansteckende Lache. Nur leider darf er diese Stärke nicht ausspielen in der neuen Staffel von LOL bei Amazon Prime. Denn das Spielprinzip, kennt ihr glaube ich alle, ist ja, wer zweimal beim Lachen erwischt wird, fliegt ganz klar raus. Harte Regeln, lieber Ralf. Wie bringt man dich denn privat leicht zum Lachen?
Ja, der beste Witz, der muss es gar nicht sein, aber wenn jemand einen Witz zum Beispiel gut erzählen kann oder irgendwas anderes sehr gut performt, dann ist das immer die halbe Miete, finde ich. Und dann bringt man mich schon sehr schnell zum Lachen, das muss ich sagen.
Okay.
Und ich lache ja tatsächlich auch gerne. Ich habe ja mein Hobby zum Beruf gemacht.
Wer ist denn dein Endgegner? Wird es Thorsten Sträter sein oder Olaf Schubert oder Otto?
Na, Otto. Also ganz sicher, die zwei, die du zuerst genannt hast, Thorsten und Olaf, ganz sicher schwere Kandidaten. Also ganz kurz vorm Endgegner, aber der absolute Klopper, der absolute Endgegner ist ganz sicher Otto Walkes, weil wir uns schon so lange und viele Jahre kennen. Wir haben ja auch viele Privatismen in der Freundschaft entwickelt. Da muss man ja nur eine Karte ziehen und dann geht's los. Also das ist schon hart. Also bei Otto Walkes, das ist schon hart.
Was muss man denn mitbringen, um mit Otto Walkes, das gehe ich mal aus, wenn das eine Freundschaft ist, basiert die nicht auf Hate. Aber was muss man denn mitbringen, um der Freund von Otto Walkes zu werden?
Naja, man muss sich beim Drehen von Sieben Zwergen zum Beispiel damals gut verstehen und viel miteinander lachen. Meistens mehr noch, wenn die Kameras aus sind, als vor der Kamera. Das hat einfach dazu geführt, dass wir uns schätzen gelernt haben, würde ich jetzt mal so sagen. Und ich ihn ja wirklich sehr mag. Und ich glaube, ich vermute mal, du musst ihn selber fragen, aber ich nehme mal stark an, auch in der anderen Richtung von ihm auch. Und insofern, wenn man so nah beieinander sein kann und auch einen ähnlichen Humor hat, dann, naja, dann bist du halt schnell dabei. Ne? Du magst ja, was der andere macht. Du findest ja lustig, was der andere macht. Und dann darfst du plötzlich nicht. Das ist schon hart.
Das ist schon hart. Aber du hast zugesagt, du bist dabei bei einem Cast, der wirklich sehr erfolgreich ist. Hazel Brugger, Elias Mbarek, Mirja Böß, Ina Müller. Und wir haben eben schon gerade gesagt, gibt es irgendeine Gesichtsstellung, würde ich es mal nennen, von der aus man weiß, ich werde da nicht lachen. Also man kann ja auch ein Prusten nicht unterdrücken oder ein Glucksen.
Ja, das musste, aber ich habe dann gepustet tatsächlich. Ich habe dann gepustet, habe dann viel ausgepustet, sowas gemacht und den großen Mund, das machen ja auch die Kollegen hin und wieder.
Einfach, reißen um den Mund auf, ja genau.
Ja, reißen den Mund auf, um kein Lachen zuzulassen, kein Lächeln. Man darf ja noch nicht mal leicht lächeln. Insofern war das schon, und ich habe vorher, das habe ich geübt, ich habe vorm Spiegel gestanden und geschaut, wenn ich mich innen drin schon lachend fühle, sieht man das außen und ab wann sieht man das? Also ab wann kann man an meinen Mundwinkeln erkennen, dass ich eigentlich schon längst, seit ein paar Sekunden es sehr lustig finde? Das habe ich geübt, damit ich weiß, okay, bis zu der Graduierung von innerem Humor, von innerem Lachen, kannst du noch gehen.
Okay, und wer war mit dir im Raum, als du vorm Spiegel standest und hat dann dich von außen mit bespaßt?
Niemand. Niemand. Niemand war da. Ich habe das einfach so geübt. Meine Katze war dabei vielleicht. Nein, niemand.
Also du hast dich selbst, ja, dann geht es wahrscheinlich als erstes über die Augen, ne? Oft lachen ja die Augen mit, wenn es so ein tiefes, ehrliches
ja,
Lachen
genau.
ist.
Ja, genau, wobei die Augen, ja, die Augen ist schwer. Also bei den Augen ist ja schwer, dann jemanden rauszunehmen, weil man sagt, deine Augen haben gelacht, das sagt ja keiner. Also es geht schon um die Mundwinkel, das ist eindeutig. bei den Augen, da habe ich dann den Feuchtigkeitsgehalt, habe ich dann gemessen natürlich,
klar,
ganz penibel. Und wenn dann, ne, wenn dann Lachtränen kommen, dann ist auch zu spät.
Also ich sehe, du warst in einem richtig Hardcore-Bootcamp, lieber Ralf. Aber wie ist
richtig,
das denn?
Bei mir zu Hause.
Ja, ja, klar. Wie ist es denn mit Schauspielern wie Elias Mbarek oder wie mit Moderatoren wie Ina Müller? Also wir als Moderatoren sind ja nicht unbedingt die, die euch dann auch zum Lachen bringen können. Für die wird es doch, glaube ich, noch mal schwieriger, oder?
Na, weiß ich. Ja, es ist ja nicht mein Eindruck. Also das ist ja gerade das Tolle, dass man Menschen, die man vielleicht in einer Themenrichtung besonders einordnet und kennt, wenn die dann was ganz anderes machen, dann wird es ja sowohl freiwillig, weil geprobt und vorbereitet, als auch unfreiwillig oft sehr komisch. Und das Unfreiwillige ist ja das viel Gefährlichere.
Ja, das
also stimmt. Insofern, das glaube ich gar nicht, dass die es schwieriger haben oder so. Oder leichter oder schwieriger hat es da sowieso keiner. Ich glaube, wir kommen alle an unsere Grenzen bei diesem Format.
Wahlkämpfe wurden ja schon entschieden, weil Kanzler an der falschen Stelle im Rahmen der Flut gelacht haben, ja.
So, ja. Wäre mal bei LOL gewesen.
Wäre er vorher mal bei LOL gewesen und hätte er mit dir und deiner Katze gemeinsam vom Spiegel gestanden und versucht, das Lachen zu unterdrücken, dann wäre er vielleicht heute Kanzler. Und ob man auf der Schauspielschule Lachen lernt, können wir vielleicht gleich nochmal klären. Ralf Schmitz ist heute unser Gast im HR3 Sonntagstalk. Ich freue mich, dass du heute Zeit hast. Denk bloß nicht an die Farbe Blau und zack,
Jeder hat irgendwie was Blaues von uns im Kopf. So ist auch ein bisschen das Prinzip von LOL bei Amazon Prime. Alle machen etwas Lustiges, aber keiner darf lachen. Ralf Schmitz hört ihr heute im hr3 Sonntagstalk, zugeschaltet aus Köln. Und wir haben schon gehört, dass du mit deiner Katze vor dem Spiegel geübt hast, wann man dir ansieht, dass du lachst. Und du warst ja auf einer Schauspielschule, Ralf. Da lernt man auf Kommando zu weinen. Lernt man da auch, wie man nicht lacht?
Also ich kann mich daran erinnern, dass man gelernt hat, wie man tatsächlich einen traurigen Zustand herbeiführt in seinem Kopf und vielleicht auch im Herzen, um dann tatsächlich eher weinen zu können. Okay, das trainiert man tatsächlich. Aber ich kann mich nicht erinnern, jemals trainiert zu haben, nicht zu lachen. Da kann ich mich nicht dran erinnern. Schade eigentlich. Obwohl, wäre auch kontraproduktiv.
Das wäre so bei dir schon quasi berufsschädigend, würde ich schon mal sagen.
Richtig, ist nicht nur Ruf, sondern auch berufsschädigend. Du hast völlig recht. Es ist tatsächlich, es wäre schwierig gewesen, das stimmt, weil ich das ja auch gerne mache. Meine Art des Humors ist ja ganz oft, nicht immer, aber ganz oft auch eher, wie soll ich sagen, das lässt zu, dass ich selber auch bestimmte Dinge nochmal belache oder selber immer noch lustig finden darf. Mhm. Ich bin da nicht allzu trocken unterwegs die ganze Zeit.
Aber erwartet man das von dir auch immer, dass du so fröhlich, strahlend und lachend bist? Also so wirkst du ja und so kennen wir dich von all den Formaten.
Ja, ich weiß nicht, ob man es erwartet. Ich mache mir da ehrlich gesagt keinen so großen Kopf. Ich denke, dass das Authentische, die Authentizität, dass das Entscheidende ist. Und dann bin ich eben so, wie ich wirklich bin. Also einen großen Kopf jetzt darüber, ob man das jetzt erwartet. Jetzt muss ich das auch wieder erfüllen. Das mache ich eigentlich gar nicht.
Jetzt kommst du in einen Raum, nur Kollegen und Kolleginnen. Und man weiß eigentlich nicht, hast du ja gesagt, was genau einen erwartet. Du weißt ja auch nicht, wer sonst noch mit eingeladen ist. Die siehst du ja auch alle erst, wenn sie nacheinander den Raum betreten. Hattest du Erwartungen?
Also ich habe natürlich mit den Wiederkehrern gerechnet. Thorsten Sträter ist ja klar oder Olaf Schubert, die sind ja schon quasi da zu Hause, halbe Wohnzimmer für die. Und da dachte ich, okay, damit kann man rechnen. Aber mit vielen anderen natürlich nicht. Also mit Elias Embarek rechnet natürlich niemand. Das ist richtig.
Und wenn man sich die Comedy-Shows aktuell anschaut, die so bundesweit laufen, dann reagieren ja viele von euch, auch du ja auch auf Zwischenrufe aus dem Publikum. Ihr spielt vielleicht mit dem Publikum, ihr habt das immer noch mal mit als extra Sparringspoint. Das ist ja hier nicht gegeben bei diesem Format.
Richtig, das ist hier nicht gegeben. Das ist völlig richtig. Ich mache ja auch bei meinen Bühnenshows auf der Bühne ganz viel Impro. Die über die Hälfte meiner Show ist ja improvisiert. Das heißt, ich nehme den Zuschauer sogar mit auf die Bühne oder ich frage ein paar Sachen ab und die Leute dürfen mir was zurufen. Daraus entwickle ich dann ganz spontan eine komische Szene. Das heißt, dieser Kontakt, den liebe ich ja sehr und den mache ich vielleicht im Vergleich zu Kollegen und Kolleginnen vielleicht hin und wieder sogar noch ein bisschen stärker oder ein bisschen mehr im Gesamten des Programms. Und umso mehr fällt es natürlich auf, dass hier überhaupt kein Sparringspartner da ist. Also niemand, kein Publikum. Aber die Kollegen, die vielleicht wollen, die es auch lustig finden, die sonst einsteigen würden, die machen das ja alle nicht, weil sie alle damit beschäftigt sind, nicht zu lachen. Also insofern, es ist wie in Watte spielen. Es fühlt sich an wie eine mitgedrehte Probe. Es war schon eine Grenzerfahrung, das muss ich sagen. Eine sehr, sehr spannende und tolle.
Ja, so ein bisschen wie mit einer inneren Handbremse. Und was liebst du bei deinen Shows dann an diesem Spiel mit dem Publikum? Also oft hat man ja das Gefühl, wenn man jetzt viel in Amerika ist, dass das Publikum offener, weicher, spielfreudiger. Und hier ist ja oft Publikum auch ein bisschen schüchtern. Erlebst du das dann weniger?
Nee, gar nicht. Also überhaupt nicht. Ich habe Gott sei Dank einen guten Draht gefunden und erlebe, dass die Leute sehr schnell mitmachen, weil ich mich auch immer bei jeder Show am Anfang bemühe, denen klarzumachen, den Job mache ich. Also es wird dir niemand vorgeführt. Das ist mir immer ganz wichtig. Es wird dir niemand auf die Bühne gestellt an meiner Stelle und wir machen jetzt alle total lustig, weil der komische Schuh anhat oder irgendwas. Das passiert nicht, sondern die Zuschauer sind dafür da, damit ich sie kennenlerne, damit wir alle neue Geschichten haben, damit klar ist, es ist wirklich improvisiert, damit klar ist, ich muss ganz spontan jetzt in der Sekunde darauf reagieren. Und das macht eben den großen Spaß
aus. Pressure on you.
Ja, absolut. Jeden Abend aufs Neue. Klasse. I love it.
Du liebst es, aber kannst du dich dann auch immer darauf verlassen, dass du lieferst oder machst du dich frei von diesem Druck? Musst du vielleicht auch manchmal gar nicht liefern und dann ergibt sich irgendwas anderes in diesem Moment?
Ja, der Trick ist ja ein Paradoxer eigentlich bei Improvisation. In dem Moment, wo du dich zu lange aufhältst mit der Angst davor, dass dir nichts einfällt, fällt dir nichts ein, weil du Angst davor hast, dass dir nichts einfällt. Insofern, es dreht sich so um sich selbst. Und wenn du das loslassen kannst, das muss man natürlich relativ früh, wenn man sich mit Impro beschäftigt, dann merkst du in dem Moment, wo ich loslasse, kommt auch eine Idee. Immer. Wirklich immer. Aber da muss man natürlich erstmal hinkommen. Und aus der Erfahrung heraus, wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann kann man natürlich immer leichter loslassen. Aha. Die große Schwierigkeit ist die Anfangshürde.
Okay, aber das muss man also üben. Und das konntest du ja üben, ob das jetzt dieses Impro war, was wir alle ja lange Zeit geliebt haben. Schillerstraße, Dreiste 3 und so weiter. Man kann ja vielleicht sonst noch mal heimlich auch den Titelsong von Sean das Schaf singen und an dich denken. Aber man kann es immer wieder tatsächlich auch üben. Könnten wir das auch im Alltag üben?
Ja, kann man. Es gibt Workshops, habe ich auch schon gemacht. Ich habe schon Workshops gegeben, wo man das ein bisschen auch fürs Leben üben kann. Macht viel Spaß. ganz, ganz schnelle Einsichten, nehmen da alle immer mit nach Hause. Impro ist wirklich eine tolle Sache. Es gibt ja so bestimmte Regeln, will ich sie nicht nennen, aber so Hinweise, an die man sich bestenfalls hält. Das heißt zum Beispiel immer den ersten Gedanken nehmen, nicht werten. Was der Kollege dir anbietet, annehmen, nicht ablehnen. Mhm. Das ist ganz wichtig, damit eine Geschichte im Laufen bleibt, damit etwas passiert, damit etwas Positives passiert. Man kann auch Dinge ablehnen, wenn es zur Geschichte gehört. Das ist dann schon die nächste Stufe. Aber grundsätzlich kann man fürs Leben mitnehmen, nicht zu sehr einen Kopf machen. Natürlich aufpassen, zuhören, respektieren, wach sein, ganz klar. Nichts ablehnen oder verweigern, das ist richtig. Aber trotzdem ist das Miteinander immer produktiver als das Gegeneinander.
Sich gegenseitig die Bälle zuspielen, sich dann entsprechend hochschaukeln. Klar, wir alle kennen das ja sicherlich auch aus Alltagssituationen, wo du dann hinterher aufs Fahrrad steigst und denkst, oh mein Gott, hätte ich doch nur das oder das geantwortet. Also dann ärgert man sich ja auch. Ralf Schmitz ist heute unser Gast, nie um eine Antwort verlegen. Und darüber freue ich mich natürlich sehr hier im Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer. Bis gleich, lieber Ralf. Ralf Schmitz ist erstaunlicherweise noch keine 50 Jahre alt, aber du bist, lieber Ralf, irgendwie schon so ein Urgestein der deutschen Comedy. Du begleitest uns und trainierst unser Zwerchfell seit Jahren. Bekannt geworden.
Ach, das hast du schön gesagt. Ich
begleite dich ja lachend schon so lange. Schillerstraße und so weiter. LOL haben wir drüber gesprochen. Take me out.
Ja.
Oh mein Gott. Da waren aber auch Schwervermittelbare dabei, ne?
Alle. Nicht alle schwervermittelbar, aber es gab ganz viele schwervermittelbar. Aber wir haben es trotzdem geschafft. Es gibt Hochzeiten, es gibt Ehen, die immer noch halten.
Oh mein
es gibt
Gott.
Kinder mittlerweile. Was habe ich nur getan?
Ja, du hast was Gutes getan für die Menschheit, die auf jeden Fall Fernsehen guckt. Wie zum Beispiel auch bei ProSieben, bei der Show Wer ist es? Was ist das denn?
Das ist super. Das macht viel, viel Spaß. Da stellen sich Gäste vor und man muss nur mit reiner Menschenkenntnis oder mit kleinen Hinweisen, die man sich vielleicht zusammenreimt, muss man erkennen, wer von denen eine bestimmte Eigenschaft, einen Beruf hat, ein Hobby, was auch immer.
Ja, kenne ich. Sowas gab es mal im SWR ganz lange. Oder gibt es noch?
Kann sein. Hier ist es so, Steven moderiert, Steven Gätchen und Kristall und ich sind jeweils die Profiler, wie man es in der Show nennt. Das heißt, wir spielen mit einem prominenten Mitkandidaten, Mitrater und hinter uns das Publikum ist auch noch dabei. Und dann müssen wir eben rauskriegen, wer von den fünf zum Beispiel Polizist ist oder Verbrecher. Und da sind dann alle dabei. Und schon ist man, konfrontiert mit den ganzen Oberflächlichkeiten natürlich. Und
Vorurteilen, Schubladen, Klischees.
Und Vorurteilen und Schubladen und genau. Und all das muss man dann loslassen oder eben auch die Schublade ziehen. Das ist eben das Ding. Ist der Volltätowierte der Verbrecher oder die ältere Dame? Können ja beide sein. Muss man sehr genau hingucken. Die haben alle ein Pokerface, die sagen auch nichts. Und so, das ist viel spannender, als ich dachte.
Den
ich
sitzt du aber gegenüber. Den sitzt ihr beiden gegenüber.
Genau.
Und wie steht es um deine Menschenkenntnis, Ralf?
Ich darf behaupten, dass sie nicht perfekt ist, aber einigermaßen funktioniert. Das glaube ich, kann ich schon vorweg behaupten. Hier und da geht's mal in die Hose, aber das ist ja auch Teil des Spiels gerade. Das ist ja auch schön. Wenn man es einfach wüsste, wäre es ja auch Quatsch. Also es ist wirklich immer wieder einen drauf einlassen. Folge ich jetzt mal dem Klischee, glaube ich, hier trifft es. Und es ist auch tatsächlich oft so. Klischees kommen ja auch irgendwo her. Die haben sich irgendwann mal entwickelt. Und manche eben, die sind reine Fiktion. Eben nicht. Und das muss man auch noch gegeneinander abwägen. Oder blinzelt mal jemand oder lacht jemand zu schnell oder irgendwas. Aber das ist meistens ein schlechter Hinweis. Okay. Es ist wirklich spannend.
Also, du lernst nochmal ganz unterschiedliche Berufe vielleicht kennen, die für dich natürlich nicht in Frage kommen. Aber irgendwie kommt ja auch immer alles auf dich zu. Also auf dich kommen ja auch die Formate erstaunlicherweise, so unterschiedlich sie sind. Also jetzt bist du ein Profiler, eben hast du noch eine Dating-Show moderiert. Also du hast auch eine breite Range. Hast du etwas, was dir besonders viel Freude macht oder bist du da bei allem mit 100% Einsatz immer dabei?
Immer, natürlich. Ich bin nie irgendwo mit 90% oder 98% dabei. Wenn immer mit 100, wenn nicht noch mehr Prozent. Also wenn man dann was macht und zugesagt hat sozusagen und dabei ist, dann gibt man oder gebe ich natürlich, ist ja klar, auch alles, weil ich hoffentlich mich immer so entscheide. Bislang war es so, für Dinge, die mir auch wirklich Spaß machen und wo ich denke, das ist auch ein Stückchen mein Zuhause, das gehört im weitesten Sinne auch irgendwie zu meinem Beruf. Klar, je mehr ich natürlich Bühnenluft schnuppern darf, desto besser, je mehr ich ein bisschen den Komiker in mir weniger im Zaum halten muss, rauslassen darf, umso schöner.
Aber das heißt ja, du bist dann eher in so einem Team bei einem Fernsehformat und wenn du als Comedian auf der Bühne stehst, bist du ja ein Einzelkämpfer. Oder bist du auch jemand, der die Kollegen einlädt? Das machen ja viele mittlerweile.
Ja, ich habe ja jeden Tag Zuschauer auf der Bühne, das ist es ja. Ich habe da wenig Kollegen, das stimmt, aber ich habe ja jeden Tag 2 bis 5 Leute auf der Bühne aus dem Publikum, die ganz plötzlich und ganz überraschend für die natürlich auf der Bühne landen und die dann Dinge sagen, mitspielen wollen. Sie müssen nicht, um Himmels Willen, aber sie dürfen. Und dann entsteht eine Szene, die es eben nur an diesem einen Abend so geben wird und gibt. Und das ist ja auch immer eine Herausforderung. Mhm. Also das ist schon schön.
Wenn man Ralf Schmitz bucht jetzt als Produzent für eine neue Show, was bekommt man dann?
Fleiß, Vorbereitung, sich drauf einlassen, für das, wozu man zugesagt hat, brennen tatsächlich, weil man sonst nicht zugesagt hätte oder ich in dem Fall. Also ganz sicher, Zuverlässigkeit, ganz, ganz spießige Sachen fällt mir gerade auf.
Das klingt total spießig, ne? Ich mach mal einen Haken hinter, das sind all die Dinge, die wir uns auch genannt haben, bevor wir dich dann eingeladen haben. Ja, der ist
ja
fleißig.
Wirklich? Moment, ich muss noch was hinzufügen, Moment, da muss ich noch Humor, Menschlichkeit, Souveränität, nee, ist auch wieder doof, weiß ich nicht, Herz, eine Menge Herz, sowas, ein bisschen Professionalität. Ich glaube, so ein Strauß würde ich binden. Oh Gott, das ist auch schon wieder alt. Komm, hör jetzt auf mit der Frage, ist ja furchtbar.
Ich gehe jetzt einen Kaffee holen. Bis gleich, lieber Ralf.
Okay, okay.
Ralf Schmitz ist unser Gast, ist Comedian und zu Gast bei LOL. Die ganze neue Staffel kann man streamen bei Amazon Prime und du bist da mit einem ziemlich guten Cast dabei. Otto Walkes, Elias Mbarek, Mirja Böß, Ina Müller, Michael Kessler, Olaf Schubert, Meltem Kaptan ist dabei, Hazel Brugger und, wen habe ich noch vergessen? Thorsten Sträter, oder? Ah, meine ja. Güte, und du kannst uns jetzt nicht verraten, wer die Staffel gewinnt.
Nein, ich
oh
darf
mein
nicht.
Gott,
es ist die Hölle.
Bist du unter den letzten 3, 4?
Darf ich nicht sagen.
Ach Mensch, jetzt sei doch nicht
sagen.
So.
Die stehen ja alle, das kannst du nicht sehen, was Radio, die stehen ja alle mit gezogenen Knarren vor mir. An meiner Schläfe sind 2, links und rechts, ich darf nichts sagen.
Ach, dass sie dir wenigstens für unseren Sonntagstalk das ABC-Pflaster vom Mund gerissen haben, finde ich ganz gut. Dass man Schlagfertigkeit lernen kann, dass man improvisieren lernen kann, das hast du uns eben schon erzählt. Und natürlich die Aspekte, die man bekommt, wenn man mit Ralf Schmitz zusammenarbeitet. Ja, also eigentlich ja wichtige Werte, die im täglichen Leben auch zählen sollten.
Ja, es klang nur so spießig, du hast völlig recht, ja. Aber es ist halt so, ne? Vorbereitung, Fleiß und ist, finde ich, immer ganz wichtig. Also ich mag immer, wenn man weiß, worauf man sich einlässt und so weiter. Und dann aber wieder auf der anderen Seite sich dem dann komplett überlässt. Deswegen auch Improvisation, deswegen liebe ich das so, weil du eben da gar nichts vorbereiten kannst. Aber da musst du dich einfach hineinstürzen und fallen lassen.
Fallen lassen und frei sein, auch ja, natürlich mit der Erfahrung, die du nach all den Jahren schon mitbringst. Aber sind das Werte? Du schränkst es jetzt selber ein und sagst ein bisschen spießig, aber die machen ja das Zusammenleben eigentlich sehr viel einfacher. Die sind ja wie so ein sozialer Kitt oder auch sozialer Schmalz, wenn ich weiß, ich kann mich darauf verlassen, dass der Kollege vorbereitet ist, wenn man jetzt auf den normalen und nicht auf den Bühnenalltag überträgt. Also sind das ja auch Werte, die dir sonst wichtig sind.
Ja, muss ich zugeben. Ja, sind sie tatsächlich. Also ich mag es. Es ist auch nicht so schlimm, wenn es mal nicht klappt und so. Also um Himmels Willen jetzt kein Monk-ähnlicher Zustand, dass man jetzt alles immer bis ins Letzte perfekt geplant hat, um Himmels Willen. Aber schon, ich stehe schon drauf, wenn man sich so ein bisschen miteinander beschäftigt hat, falls es denn notwendig ist, falls es für das Format taugt oder von mir aus auch für ein Interview, oder für irgendwelche anderen Sachen. Das macht natürlich schon Spaß, wenn man merkt, okay, beide wollen das auch. Das ist ja auch ein Ausdruck von, ich interessiere mich für den anderen. Und mir ist das immer ganz wichtig, dass mein Gegenüber das auch spürt und merkt. Ich finde das immer ein bisschen respektlos, wenn man sagt, ja, ich weiß gar nicht, wer bist du eigentlich. Das finde ich immer so ein bisschen doof. Und deswegen finde ich das mit der Vorbereitung oft recht wichtig.
Klar, dann fehlt natürlich auch ein bisschen die Wertschätzung. Hast du einen Einkaufszettel, wenn du einkaufen gehst, so eine schöne lange Liste? Bist du derjenige, der für den Urlaub alles ganz genau plant?
Ja, aber spät. Ich bin zum Leidwesen da auch ein Grenzgänger, ja, also zum Leidwesen aller anderen um mich herum. Ich bin ein Ultraspätbucher. Ich habe keinen Bock, schon Monate, wenn nicht ein Jahr vorher schon zu wissen, wo ich in Urlaub hinfahre, weil ich weiß es ja nicht. Was weiß ich, wo ich in einem Monat hin will? Und dann wird es immer sehr kurzfristig vorher und dann kann ich das schon machen. Dann kann ich ja schon buchen, weiß ich auch genau, wohin. Dann klamüsere ich 8000 Hotels aus und dann dies und jenes und so weiter. Das klappt schon, aber so ein ultra langer Vorbereiter im Vorfeld, das bin ich nicht. Ich freue mich auf den Urlaub, ich weiß wann, in so einem Zeitfenster, aber was es wird, das weiß ich nicht.
Wann
was
ist denn die perfekte Zeit? Also man hat ja in Bühnenzeit eher wahrscheinlich den Herbst, den Winter, ins Frühjahr rein, dann ist im Sommer eher Sommerpause oder ist das dann so wie bei Bands, die dann auf Festivals gehen, auch eine aktive Zeit für euch Comedians?
Also tatsächlich, Bühnenzeit sind die kalten Jahreszeiten, das ist richtig, die kühleren, das stimmt. Im Sommer ist spielfreie Zeit, wenn du so willst. Da wird aber viel gedreht. Aber für den Urlaub ist der Sommer tatsächlich tauglicher. Bitte was?
Wer hat nochmal gewonnen, die aktuelle Staffel, in der du mitspielst?
Ja, habe ich dir doch eben gesagt. Das hat leider
so
vergessen.
Ja, das tut Mensch, mir hätte ich mir das nur aufgeschrieben, ja, genau.
Hätte ich dir
aber man muss es ja sowieso aushalten, dass man nicht weiß, wie wird das Jahr sein, wie werde ich gebucht, wie viel werde ich einnehmen. Also das muss man ja auch mitbringen für den Job.
Ja, darauf lässt man sich natürlich sehr früh ein. Also wenn man sich am Anfang schon in diesen Beruf begibt, dann muss man das ja schon mitatmen. Und wenn man ganz am Anfang merkt, oh, das bringt mich jedes Mal an meine Grenze, dass ich denke, ich muss leider auswandern oder ich muss was anderes tun, weil ich das einfach nicht stemme, weil ich die ganze Zeit nur mit Angst durch die Gegend laufe, dann sollte man sehr früh die Kurve kriegen und was anderes tun. Weil das gehört tatsächlich mehr oder weniger und im Laufe der Zeit mit halbwegs Erfolg natürlich auch auf einem anderen Level, aber tendenziell schon zum Leben eines Künstlers.
Ja, also wer keine nervigen Anrufe von seinem Bankberaterin mag, der sollte diesen Beruf nicht ausüben. Ralf Schmitz ist aber mega erfolgreich in der aktuellen Staffel von LOL zu sehen und in der ProSieben-Show Wer ist es? Bis gleich, lieber Ralf.
Ja, bis gleich.
Bei unserem heutigen Gast, dem Schnellsprecher Ralf Schmitz, er hat die Schauspielschule besucht und bringt uns zum Lachen. Ralf, was bist du denn jetzt, Schauspieler oder Humorarbeiter?
Ja, kann jeder sagen, wie er will. Also Comedian, Komiker ist für mich alles dasselbe. Das sind Bezeichnungen für jemanden, der mit Humor arbeitet, finde ich völlig tauglich. Ursprünglich gelernt habe ich Schauspiel. Das war Schauspiel, Tanz, Gesang, war meine Grundausbildung. Und dann habe ich sehr schnell, wie man dann damals so sagte, das komische Fach war mein Zuhause. Das fand ich einfach toll, auf der Bühne stehen, Reaktion von unten, die Leute lachen, dann mache ich noch einen Witz obendrauf. Und auch manchmal, obwohl es gar nicht vorgesehen war, auf der Bühne und so. Und so ergab sich das dann sehr schnell, dass ich dachte, okay, das ist aber schon Komiker, ist schon Comedian, wie es ja mittlerweile heißt. Das ist schon mein Ding.
Was schenkt dir denn das Lachen der anderen?
Ich glaube, dass es wiederum das Authentische ist. Ich glaube, man spürt, und so ist es natürlich auch, dass ich viel aus dem Bauch arbeite. Natürlich mit vorbereiteten Sachen, außer bei der Improvisation, aber grundsätzlich kommt der Humor und das komische Verständnis und das Beobachten der Leute aus einem echten, ehrlichen Interesse, aus einem echten Spaß aus mir heraus, aus dem Bauchgefühl heraus.
Weil also Lachen kann man nicht faken. Lachen kann man in der Begegnung nicht faken.
Nein, kann man nicht.
Ist es was anderes, wenn wir uns im Lachen begegnen, als wenn man, die Stimmung ist ja häufig, manchmal am Arbeitsplatz oder wir haben das in politischen Diskussionen, sehr, sehr angespannt, sehr aggressiv, ja?
Mhm. Ja.
Und wenn wir uns im Lachen begegnen, ist es ja eher immer etwas Wohlwollendes.
Ja, es wäre zumindest die tendenzielle Bereitschaft im Signal, in der Signalisierung, dass ich an einer Lösung interessiert bin und dass man nicht missmutig durch die Gegend rennt. Dass das nicht immer geht, ist völlig klar. Das ist zu naiv, das würde sich das zu wünschen. Aber tendenziell wär ein freundlicheres Begegnen immer ganz klar das Signal, ich möchte, dass wir zu einer Einigung kommen, sei es noch so weit auseinander, was wir jeweils vertreten. Das wäre schlau. Ist natürlich nicht leistbar. Ist mir klar, dass das nicht geht in vielen, vielen Situationen.
Genau, aber manchmal könnte man ja auch, was weiß ich, beim Nachbarschaftsstreit oder sonst, wenn Leute eher mit herabhängenden Mundwinkeln rumlaufen, auch immer denken, versucht das doch auch mal über Humor zu lösen. Das ist ja auch ein guter Schlüssel, um miteinander in Kontakt zu kommen, um das Eis zu brechen, um Leute kennenzulernen, um so einen Raum zu erobern, aber auch um Spannungen abzubauen. Und ich finde, das wird oft zu wenig genutzt. Das muss jetzt nicht in der ganz hohen Diplomatie der Politik, wenn wir über den Ukraine-Krieg reden, funktionieren. Aber warum setzt man das eigentlich so wenig ein?
Ja, weil die Leute dann über eine Hürde springen müssen. Sie müssten ja ihre ganzen Mauern, die gebaut wurden und die ganzen Waffen, die sie aufgestellt haben, gegen den anderen, natürlich nur virtuell, also die müssen sie ja einreißen. Man muss da ja kurz drüber springen und das können ganz viele nicht. Das ist auch immer die Frage der Verbohrtheit. Also, wo du Nachbarn sagst, wenn zwei Nachbarn sich streiten, wie hoch die Hecke sein darf, ganz plump, dann ist vielleicht der eine in der Lage zu sagen, ach komm, springen wir gemeinsam drüber, haha, hihi, und der andere steigt aber nicht drauf ein. Das heißt, der eine rennt vor die Wand und der andere kommt aus seinem selbstgebauten Gefängnis gar nicht raus. Also es ist auch gar nicht so leicht, ist auch viel Emotionalität drin und was weiß ich, der eine schleppt noch eine verkorkste Kindheit mit sich rum, das weiß man alles nicht. Also man darf das auch nicht unterschätzen, dass Menschen eine Menge Leben mit sich rumtragen, ne? Und das vielleicht nicht so können. Aber grundsätzlich, absolut richtig, bin ich absolut deiner Meinung, Humor als Verbinder würde, wenn man es öfter versuchen würde und sich das kann man übrigens trainieren, dass man in solchen Situationen, in denen man sehr wütend ist, trotzdem in den Humor geht, vielleicht auch in den bissigen Humor, das darf ja auch sein, dass man dadurch viel eher und abkürzend zusammenfindet. Das stimmt.
Das haben wir ja auch bei Karikaturen oder bei Kabarett oder bei politischen Humor, dass man dann auch über Würdenträger, über Amtsträger, über Führungspersonen dann tatsächlich eben auch lachen kann. Das kann ja auch was Erleichterndes haben. Aber auf so einer privaten Ebene, wenn du das so beschreibst, da muss man ja auch bereit sein, sich frei zu machen oder auch mal Schwäche zu zeigen, sich nackt zu zeigen, auch in seiner vielleicht Verletzbarkeit oder in seiner Dummheit, Dümmlichkeit, Trottel.
Aber das haben ja viele.
Ja.
Das machen ja viele nicht, ne? Das trauen schade. Die Leute sich nicht. Ja, absolut richtig. Das ist sehr, sehr schade. Man sollte es viel öfter tun. Und die Leute sind aber auch ja, eben festgefahren oft und kommen aus ihrem Kokon nicht raus.
Das aber stimmt. Ist für dich eine Grundlage von Freundschaft, auch gemeinsam lachen zu können?
Größtenteils ja. Also man muss nicht genau denselben Humor haben, um Himmels Willen, aber natürlich ist nochmal Humor immer ein Verbinder. Und wenn man spürt, man lacht über ähnliche Dinge oder auch über sich gegenseitig oder man findet die Scherze des anderen gut oder die Anspielung, man versteht den Humor des anderen. Humor ist ja fast eine eigene Sprache, weil man offenbart ja immer, wes Geistes Kind man ist, was man für Scherze macht, welchen Witz man vielleicht gut findet und so weiter. Und wenn man da Parallelen hat und die erkennt, dann fühlt man sich dem anderen automatisch näher. Das ist immer so bei allen gleichen Dingen, die man hat. Beide mögen gerne Sonnenblumen oder beide lachen über denselben Witz. Das bringt uns ja immer nahe. Alles wäre total langweilig.
Hat sich denn dein Humor verändert im Laufe der Jahrzehnte? Es gibt ja bestimmte Dinge, über die lachen wir. Harald Schmidt hat noch Polenwitze und so weiter gemacht, damals bei seiner Late-Night-Show. Sowas macht man ja heute nicht mehr. Also aus moralischen Gründen und weil sich Werte verändert haben, moralische Werte, machen wir bestimmte Witze nicht mehr. Aber hat sich grundsätzlich dein Humor verändert, auch mit dem Älterwerden?
Ich glaube, das Spektrum hat sich nur erweitert. Ich möchte mich ungern entscheiden. Ich kann über Jerry Lewis, Loriot und Louis de Funès genauso lachen in jeweiligen Situationen. Und das eine ist den Menschen aufs Herz geguckt. Ich kann auch über politisches Kabarett kann ich wunderbar lachen, obwohl ich auch über Blödsinn von Louis de Funès lache. Und mittlerweile ist das Spektrum in dem Sinne, mein Spektrum weiter geworden, dass ich über die böseren Sachen noch mehr lachen kann als früher. Ricky Gervais ist zum Beispiel einer der bösesten Menschen, im vermeintlich bösesten Menschen in der Formulierung, die es vielleicht so gibt. Und ich schätze ihn wahnsinnig. Ich finde ihn fantastisch. Ich finde ihn unglaublich komisch. Und der für seine Werte im wahrsten Sinne eintritt und sagt, ey, es ist ein Scherz. Und der sich die bösesten Dinge traut. Und das ist schon ein Kontrast. Aber das mag ich gern. Ein Kontrast zu irgendwelchen anderen Sachen.
Der Comedian, der auch über andere Comedians lachen kann, das ist natürlich super. Ralf Schmitz ist heute unser Gast. Bis gleich, lieber Ralf. Ralf Schmitz, den hört ihr heute im hr3 Sonntagstalk. Du bist unser Gast. Gibt es eigentlich Förderer in der Comedy-Szene? Ich habe das Gefühl, viele Kollegen laden viele Kollegen und Kolleginnen ein. Schaut man auch immer, was macht der Nachwuchs? Also wie eine Vorband auf der Bühne, wenn man on Tour ist als Popmusiker oder auch sich gegenseitig einladen und supporten. Gibt's
das ist eine interessante Idee. Also ein Vorkomiker vom Komiker oder eine Vorkomikerin vom Komiker, das ist mir noch nie, das ist eine interessante Möglichkeit.
Warum nicht?
Ja. Ja, du hast völlig recht. Sich bei den Bands das abgucken, nicht schlecht. Es gibt natürlich sowas wie ein Promoting, wenn man jetzt zum Beispiel diese ganzen Mix-Shows sieht. Das ist ja ganz oft so, dass da etablierte Komiker, Comedians auftreten, die man schon länger kennt, auf die man sich auch freut, klar, weil man sie mag vielleicht im Zweifel. Und es gibt auch immer Newcomer, die berühmten Newcomer, die dann da ihre ersten Gehversuche oder die zum ersten Mal im Fernsehen sind oder die ersten Male und so weiter. Also das nehme ich schon wahr, dass es da einen regen Austausch gibt und ein sich treffen bei so Mix-Situationen, dass man sagt, ey, ich finde es total lustig, was du machst, bleib da dran oder dass man Tipps gibt und so weiter. Aber ein Vorkomiker vor der Komikerin, das wäre eine tolle neue Möglichkeit.
Hattest du denn jemanden, der dir die Türen geöffnet hat?
Im übertragenen Sinne vielleicht, aber nicht direkt. Also tatsächlich habe ich mich durchgekämpft und dann ergab so das eine Engagement sich in das nächste und dann hatte ich auch irgendwann mal Improvisationstheater natürlich und so weiter, dann kam das Fernsehen. Das ergab sich tatsächlich so, weil ich, das kann ich nur als Tipp immer nach außen an alle mitgeben, dass man bei sich bleibt, authentisch bleibt, seinen eigenen Humor entdeckt, wenn es denn ein Komiker oder Komikerin sein soll und dann rausgeht und so viel machen, wie es nur eben geht.
Ja,
sich
das
zeigen.
Training, üben. Und du hast ja selber gesagt, klar, Louis de Funès und so weiter, De Funès, sagt der Franzose natürlich richtig. Wortspiele, oui, monsieur, wie eins erart oder Blödelein, oui. De Galdalle. Also man hat ja auch jemanden, der, das kommt vielleicht auch drauf an, womit wird man konfrontiert in der Kindheit? Kommt man aus dem Elternhaus, klar, die selber lachen können? Wenn du so furztrockene Eltern hast, die nie einen Witz reißen, dann wird ja diese Seite deines Talentes nicht trainiert. Also man hat Vorbilder, vielleicht indem man sie passiv konsumiert oder eben aktiv auf der Bühne erlebt hat und sagt, dem will ich nacheifern. Aber da bist du eher der Meinung, bei sich selbst zu bleiben.
Ja, immer bei sich selbst bleiben. Übrigens, ich habe noch eine sehr, sehr lustige Mutter, die auch gerne viel lacht. Man vergleicht uns auch gerne, wenn man uns zusammen sieht und erlebt. Das macht schon viel Spaß.
Du siehst aus wie deine Mutter.
Bitte?
Du siehst aus wie deine Mutter, hast du gerade gesagt. Weil du gesagt hast, nein, man vergleicht euch.
Ja, im Lachen und im Humor. Entschuldigung, mein Vergleich. So krass ist es nicht. Meine Mutter würde sich jetzt sehr freuen und lachen wiederum, aber nein, so schlimm ist es doch noch nicht. Nein, nein. Aber das andere funktioniert ja übrigens auch. Also selbst wenn man Eltern hat, die furztrocken sind und nie lachen, dann kann es ja einen lebensverändernden Moment geben, wo man merkt, ach so, Humor. Ich bin jetzt 22, aber jetzt zum ersten Mal stelle ich fest, es gibt sowas wie Humor. Wie toll ist das denn? Und dass es genau das Gegenteil umschlägt und man dann sein Talent erst entdeckt, was ja durchaus da sein kann. Ja, Talente stimmt. Überspringen ja auch gerne mal Generationen. Also insofern.
Das kann sein.
Ist jetzt, alles möglich. Ich wollte nur eine Lanze brechen für alle Menschen da draußen, die vielleicht furztrockene Eltern haben. Ich zitiere dich ja nur. Die furztrockene Eltern haben, dass sie sich trotzdem trauen, in das Fach einzusteigen.
Ja, den machen wir jetzt auf diesem Weg mal Mut. Du traust dich ja auch dieses Jahr einzusteigen in ein neues Lebensjahrzehnt. Wird das denn gefeiert, deine 50, der runde Geburtstag?
Ja, natürlich. Ja, natürlich, die 50 wird wie verrückt gefeiert, na klar. Ich weiß noch nicht genau, wo, wie und mit wem und wie viele und so weiter. Ich schwanke zwischen 5 Leuten oder 50 oder 500. Ich bin noch nicht so ganz sicher. Ich glaube, es wird groß und dann wird tierisch gefeiert. Das Interessante dabei ist, mir persönlich ist es total egal, aber es ist so ein schöner Anlass.
Ja, das stimmt. Man braucht ja eigentlich keinen Anlass für eine gute Party. Aber wie schaust du denn auf dieses Leben? Wie schaust du denn auf unser Land? Du kommst ja viel rum mit deinem Programm, die ja auch immer deinen Nachnamen vorne wegtragen. Also Schmitz-Biepe, Schmitz-Klasse, Schmitz kommt raus. Schmitzefrei.
Ja. Ja. Ja, ja.
Ich bin auch leicht zu erheitern. Merke ich gerade.
Es hat aber immer auch inhaltlich mit den Themen zu
natürlich,
tun.
Natürlich, also, natürlich.
Natürlich, ist ganz wichtig. Es ist nicht einfach
Schmitzophren
nur einfach.
Und so, klar, klar.
Richtig, richtig. Ich überlege, ob das nächste Programm Wiener Schmitzel mit Pommes Schmitz ist. Ich weiß es noch nicht so ganz.
Pommes Schmitz.
Nein, wird es natürlich nicht. Nein, um Himmels Willen, das war eine Übertreibung. Wie schaue ich auf das Land? Ich erlebe es, dass du hast angesprochen, mich angesprochen auf ich bin viel im Land unterwegs. Das ist richtig. Aber natürlich am meisten auch immer im Theater. Und da begegne ich natürlich den Leuten, die mir tendenziell positiv gesonnen sind, die eine Karte gekauft haben, die das wollen. Also insofern ist das ein schönes, fast schon immer ein Familientreffen, wenn du so willst, ein schönes Aufeinandertreffen. Natürlich muss man liefern. Na klar ist die Erwartung groß, aber auch das ist ja sehr schön, dass man dann beseelt wieder auseinandergeht bis zum nächsten Mal. Also und auf das Land, ja, hier und da, habe ich so das Gefühl, dass nach ein paar Krisen und Dauerkrisen, die wir alle so empfinden, wir in Zeiten sind, wo mein Beruf, ob ich das jetzt bin oder das andere Kolleginnen und Kollegen sind, wo wir noch mehr gefragt sind als früher, denn ich glaube, das ist ja unsere eigentliche Aufgabe. Ich glaube, deswegen gehen die Leute in komische Programme, weil sie sagen, ich brauche jetzt mal 2-3 Stunden, wo ich abschalte und zwar wirklich absolut abschalte, damit ich mich auf mein Leben, auf den Alltag, vielleicht auf die eine oder andere Krise, ob klein oder groß, wieder einlassen kann, damit ich mehr Kraft habe, die Batterien aufladen, wie man so schön sagt. Und dafür sind wir da. Ganz direkt und ganz ehrlich. Und das ist auch bei allem, was mir sowieso Spaß macht, eine ganz tolle Sache, so einen Beruf ausüben zu dürfen.
Das ist eine große Herausforderung, aber auch, weil du musst dann ja die Krisen, ob jetzt Inflation oder Kriege oder Wahlen und so weiter, auch alles ein bisschen ausschalten können, ne?
Klar, aber das ist die Professur, deswegen ist es ja mein Beruf und nicht mein Hobby. Das finde ich, das muss man aber auch erwarten als Zuschauer, erwarten dürfen, dass jemand, der sagt, pass auf, das Versprechen, der Deal zwischen uns ist, du kaufst dir ein Ticket und ich sorge dafür, dass du 3 Stunden lachst. Das ist der Deal und der ist völlig in Ordnung und darum geht es ja und dann gehe ich dahin und dann kann ich merken, das ist nicht mein Humor und dann kaufe ich mir vielleicht ein anderes Ticket für jemand anders. Das ist ja was ganz anderes, aber grundsätzlich ist genau das die Verabredung und das ist eine schöne Verabredung.
Ja, und das ist ja auch eine hervorragende Leistung. Ich freue mich, dass du unser Gast bist, lieber Ralf Schmitz, und ich bin ja eher so ein Hundefan, aber ich würde gerne noch mal ganz kurz über deine Katze reden, ja? Bis gleich.
Hey, wie du willst.
Verschwimmen hier bei meinem Gast die Grenzen, frage ich mich gerade. Die Katze von Comedian Ralf Schmitz hat einen eigenen Insta-Account. Die Renovierung des geerbten Hauses hat ein ganzes Programm von ihm gefüllt. Also, Ralf, rutscht das Privatleben ins Berufliche mit rüber?
Ja klar, immer. Man schöpft ja auch aus den privaten Erfahrungen.
Was erlebst du mit der Katze, was wir Hundebesitzer und Besitzerinnen überhaupt nicht nachvollziehen können?
Naja, dass sie einen eigenen Willen hat. Eure Hunde folgen euch ja nur und wir Katzenbesitzer, wissen, wir haben ein weiteres Familienmitglied. Nein, das ist Quatsch. Das habt ihr natürlich auch. So ein Hund ist halt ein Rudeltier, du bist der Chef im besten Fall. Manchmal auch nicht. Man erlebt auch, dass Hunde mit ihren Besitzern Gassi gehen, als andersrum. Das ist auch sehr lustig, wie ich finde. Aber Katzen haben tendenziell einen eigenen Willen. Übrigens auch Gruppenwesen, die liegt durchaus neben mir und will mit dabei sein, nur eben anders als ein Hund. Die Sprache ist eine andere, aber die Liebe ist ähnlich, glaube ich, würde ich mal vermuten.
Ich verstehe, also, ich verstehe. Und wir haben eine Kollegin hier, die ist großer Katzenfan und bei Shadia stelle ich fest und auch bei anderen Katzenbesitzern, hast du erstmal eine, willst du noch eine zweite und denkst, oh, ist die süß da im Tierheim, die muss auch noch mit nach Hause und bei der vierten zögerst du noch. Also neigst du auch zu Mehrfachkatzen?
Im Moment nicht. Ich habe ja eine Katze gehabt, die ist 27 Jahre alt geworden. Ich habe das dann auf eine Katze beschränkt. Ich habe die 3 Leben einfach hintereinander mit einer Katze gemacht. Das war dann so der
Plan. Auch praktisch.
Und das hat ja geklappt. Ja, und die aktuelle Hildegard tatsächlich, die, die wird mindestens so alt, sage ich jetzt mal. Ne? Ist ja klar.
Also das ist das Level. Jetzt hast du mitgespielt bei LOL. Du hast mit Otto bei Sieben Zwerge zusammengearbeitet. Der ist Teil des Casts, mit Mirja Bös bei Die Dreisten Drei. Also eigentlich kennst du ja die hohe Humorebene der beiden. Die müsstest du doch schon mal ausgenockt haben. Gleich in den ersten drei Runden.
Nee.
Wie weit sind die denn gekommen?
Weiter als du? Ach
Mensch,
du versuchst es immer wieder.
Ach, wirklich?
Das doch nicht. Ich habe immer noch die Knarre
im Kopf. Jetzt mach dich doch mal locker.
Ich bin ja locker. Ich würde es ja raushauen, aber die anderen nicht. Du glaubst gar nicht, was hier los ist. Wie Geheimhaltungsverträge etc., die sind ganz streng.
Dabei ist die Sendung sowas wie ein Klassentreffen für dich.
Total. Es ist natürlich was anderes mit Otto Walkes, mit dem man schon seit 20 Jahren befreundet ist, ob man mit dem irgendwo vor der Kamera nicht lachen darf, oder mit Mirja, mit der ich auch sehr viel gelacht habe damals bei den Dreisten Drei, und wir kennen uns ja nach wie vor und sind befreundet. Also das sind schon harte Gegner, das kann man nicht anders sagen. Aber ausnocken, die sind ja genauso verbissen dabei und wollen gewinnen und wollen länger drin bleiben und wollen die anderen ausnocken. Also es ist schon spannend. Es ist wirklich irre.
Bei Otto ist ja sowieso irre, dass der über Generationen hinweg von unseren Eltern, wir, Kinder, Enkelkinder, so viele Generationen schon begeistert. Und das muss man ja sowieso erstmal schaffen. Und der Humor muss sich natürlich auch halten, der muss sich verändern. Er hat ja auch viele Kooperationen mit jüngeren Künstlern gemacht. Stellst du denn auch fest, dass die nächste Generation jetzt auch schon in dein Programm kommt?
Ja, Gott sei Dank. Verschiedene Moderationen, Take Me Out zum Beispiel, aber auch andere Projekte haben dazu beigetragen, dass Gott sei Dank mein Publikum nach wie vor sowohl jung als auch alt ist. Also ich habe eine große Bandbreite, ich habe da weniger so eine enge Zielgruppe, sondern da sind alle von 8 bis 88, wie auch immer, steht ja immer auf den Spielen drauf, die man kaufen kann für zu Hause, die Brettspiele. Aber sowas würde ich dann hier auch sagen. Gott sei Dank, ja. Also das ist echt cool. Ich bin sehr dankbar.
Du hast deinen Namen, wie du eben auch selber schon sagst, über viele, viele Fernsehformate dir bundesweit eben auch erarbeitet. Heute mit YouTube, Insta, TikTok kann man natürlich selber aus dem Kinderzimmer, aus dem Wohnzimmer, aus dem Garten sich auch ein Publikum beobachten. Also ein ganz anderer Weg, um einzusteigen. Vielleicht nicht die lange Tour über die ganzen Kleinkunstbühnen. Auch ein Weg, also der lange halten kann, der eine lange Karriere versprechen kann.
Ich habe keine Glaskugel, keine Ahnung, aber dass man somit natürlich mit dieser Möglichkeit viele Menschen erreicht, um zu zeigen, hey, das bin ich, wenn ihr es gut findet, gut, wenn nicht, dann lasst es bleiben, das ist ja mehr als legitim, und dann sagt man, okay, das ist ein ganz anderer Weg, den wir damals natürlich nicht hatten, den es jetzt gibt, und wenn ich damit Erfolg habe, ja, warum denn nicht, es geht ja um den Inhalt, wenn mir das nicht gefällt, was ich da sehe, dann muss ich ja nicht gucken.
Aber du brauchst keinen Intendanten, du brauchst keinen Sendeplatz, du musst nicht eingeladen werden in eine Comedy-Crew, in einen Cast, also das ist natürlich schon etwas, ein Vorteil der Generation, was du dann vielleicht nicht hattest.
Absolut, genau, das ist ein Vorteil. Der Nachteil ist, es gibt Tonnen von Material. Es gibt gefühlte Millionen Menschen, die das wollen. Das heißt, ich kämpfe vielleicht nicht mehr dagegen an, dass ich erstmal irgendeinen Kontakt brauche, jemanden überzeugen muss, damit ich mal auf die Bühne kann. Das kann ich direkt machen. Aber es bringt mir auch nichts, wenn nur drei Leute gucken. Also ich muss gegen eine Masse von Angeboten mittlerweile im Internet natürlich auch mich herausarbeiten. Insofern ist es wieder dasselbe. Ich muss irgendeinen Weg finden, dass ich Menschen erreiche, erst wenige, dann mehr, immer mehr, immer mehr. Irgendwann hat man wahrscheinlich in beiden Fällen einen Punkt überschritten, wo es dann richtig knallt. Und das alles natürlich in beiden Fällen wiederum nur dann passiert, wenn viele Leute gut finden, was ich tue. Also insofern ist alles legitim.
Da bin ich sicher, dass das viele auch von unseren HR3-Hörer und Hörerinnen natürlich tun, dass ihnen gefällt, was du zu bieten hast. Ob das jetzt mit deiner aktuellen Tour ist, wenn wir dich bei LOL gucken. Im Herbst gibt es ein neues Programm, Schmidts Findigkeiten. Ja. Kannst du schon was verraten?
Ja, ich bin dabei zu schreiben natürlich. Es gibt auch schon ein paar Sachen, die fertig sind. Das Problem ist nur, ich weiß nicht, wie lange die überdauern. In so einer Probenphase, die ja noch anhält bis zur Premiere, fliegt auch eine Menge wieder raus, weil ich denke, nee, ist doch nicht gut oder das reicht nicht. Oder ich habe mir was überlegt, mir ist was eingefallen, was ich nur lustiger finde. Das heißt, wenn ich dir jetzt von drei Sachen erzähle und die finden alle nicht statt, dann später, dann sagen alle, was ist das denn? Was
hast du damals erzählt? Habe ich mir das Ticket gekauft? Hast du doch bei Bärbel erzählt?
Eben. Was erzählst du denn da für einen Quatsch? Aber grundsätzlich geht es um die Spitzfindigkeiten natürlich. Also Spitzfindigkeiten, etwas grober von außen mal besprochen. Es geht darum, dass ich beobachte, dass wir alle immer strenger werden, vor allem mit den anderen, mit den Mitmenschen, und immer spitzfindiger eben absolut genau hingucken und jedes einzelne Wort auf die Goldwaage legen. Bei allem Respekt und bei allem Aufpassen und bei allem, was nötig ist, damit man das Schwierige rausfiltert, alles richtig. Trotzdem denke ich manchmal, naja, muss auch nicht sein. Das Miteinander sollte eigentlich überwiegen, und deswegen gucke ich genau hin, wohin die Leute so genau hingucken. Und das nehme ich auch bei mir selbst, ehrlich gesagt, eben ein bisschen auf die Schippe. Das möchte ich gerne.
Okay, ich merke das. Du bist da nach wie vor detailverliebt und ganz genau, damit du uns eben ein fantastisches Programm lieferst. Wir bedanken uns. Ich bedanke mich ganz herzlich, lieber Ralf Schmitz, für das Gespräch hier im hr3 Sonntagstalk. Kann man nachhören, bei hr3 natürlich, als Podcast oder in der ARD Audiothek. Tschüss, Ralf.
Tschüss, mein Liebe, ich danke dir sehr.
Und jetzt wünsche ich euch allen eine schöne letzte Osterferienwoche. Und nächste Woche hört ihr im hr3 Sonntagstalk Sally Schulze. Sie ist Psychologin und Expertin für Kinderwünsche. Und jetzt übernimmt hier nicht nur Liam Payne und Rita Ora, sondern auch Frank Seckler. Habt eine gute Woche, bis nächsten Sonntag.
Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in hr3.
Mehr Interviews mit Comedians gibt es in der ARD Audiothek im Podcast Nicht Witzig. Manuel Stark ist Autist und kann mit Humor nicht sonderlich viel anfangen. Er will ihn aber besser verstehen und lädt dafür jede Woche neue Comedians ein. Von Hazel Brugger bis Bülent Ceylan. Hört rein in der ARD Audiothek Nicht Witzig.